Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Auch von meiner Seite, soweit noch nicht persönlich geschehen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen in eurer Mitte sein darf und euch mit dem Wort dienen darf. Und bin auch schon mal gespannt, was der Herr so für uns bereitet hat. Und wie wir gerade auch schon im Gebet von Michael auch so hatten, lasst uns die Ohren und unsere Herzen auch wirklich öffnen für das, was unser Herr uns heute sagen will. Ich möchte heute über... Ich möchte heute über die Kraft des Heiligen Geistes sprechen und zwar anhand von zwei praktischen Beispielen aus unserem Leben. Ich möchte heute nicht sprechen, wie diese Folie da zeigt, über das Wirken des Heiligen Geistes. Galater 5 haben wir sicherlich alle schon mal drüber gehört. Ausgießung des Heiligen Geistes aus der Apostelgeschichte 2 oder die Früchte des Heiligen Geistes auch. Sondern es soll mir um Situationen gehen, die wir alle schon erlebt haben in unserem Leben. Situationen, die sich im Leben eines jeden ereignen, und da ist das eigentlich vollkommen egal, ob wir älter oder jünger sind, ob wir im Berufsleben stehen, ob wir vielleicht in der Schule sind oder noch studieren. Es ist eigentlich auch egal, weil es gibt es in allen Situationen, ob wir verheiratet sind, nicht verheiratet sind, ob wir in einem Verein sind oder wie wir in einer Gemeinde. Die Bibel, ihr Lieben, wir kennen sie alle, und die Bibel ist nicht nur ein wunderbares Buch, in dem uns Geschichten erzählt werden von früheren Zeiten, sondern die Bibel ist vor allen Dingen, und das soll der Schwerpunkt auch eben sein, ein Begleiter in unserem Leben, ein Ratgeber, der uns Anweisungen, Verhaltensanweisungen gibt für nahezu jede Situation in unserem Leben. Denn die Bibel, die will, dass wir ein gutes Leben führen, und unser Gott, Jesus und Gott will, dass wir ein gutes Leben führen, ohne Sorgen, ohne Nöte, die wir uns oftmals unnötig aufhalsen, die wir selber dann noch irgendwie schaffen, sondern dass wir ein gutes Leben führen. Und wir erinnern uns an die Worte von Jesu aus Johannes 10, denn ich bin gekommen, damit sie Leben haben und dieses Leben in Fülle haben, nicht in Angst, Sorgen und Nöten, ihr Lieben. Und darum ist das so wichtig, dass wir immer wieder in der Bibel lesen, denn wenn die Bibel der Schatz für uns sein soll, der uns durch ein gutes Leben führen will, begleiten will dabei, dann sollten wir natürlich auch in diesem Schatz lesen und in diesem Schatz suchen, und nicht den Schatz an guter Stelle und sicherer Stelle im Regal verwahren und verstauben lassen dabei. Sondern das ist mir immer so ein Anliegen, jeden Tag, auch in der Bibel, wenn es geht, lesen. Ich bin aber davon überzeugt, selbst wenn wir in der Bibel lesen, dass wir viele Dinge, die wir in der Bibel lesen, eigentlich zu eindimensional, zu oberflächlich vielleicht lesen. Wenn wir von Heilungen lesen, wenn wir von Wundern lesen, da geht einer übers Wasser und geht nicht unter. 4000 Leute werden satt von einigen Broten und von zwei Fischen. Dass wir das, was wir da lesen, nur aus unserer eigenen Perspektive, aus unserer eigenen Sichtweise bewerten und dabei die Möglichkeiten von Gott außer Acht lassen. Dass ihm im Grunde genommen nichts unmöglich ist. Und der uns durch seinen Heiligen Geist befähigt hat, viele Situationen ganz anders anzugehen, ganz anders zu bestehen und durchzustehen, durchgetragen zu werden, das lassen wir oft außer Acht. Ich denke, wir haben alle schon Predigten gehört, wo immer wieder betont wird, auch dass wir aus der Kraft Gottes leben sollten, die uns neu beflügeln soll, die uns ganz anderes Verhalten auch ermöglichen soll und auch aus der Kraft des Heiligen Geistes, weil die uns zu einem richtigen Verhalten anleiten wollen. Die wollen, dass wir gut durchs unser Leben kommen, wie ich es schon gesagt habe. Die Frage ist nur, tun wir das? Leben wir aus der Kraft Gottes? Leben wir aus der Kraft des Heiligen Geistes? Und so möchte ich mit dem ersten Beispiel aus unserem praktischen Leben einmal das Verhalten bei Konflikten beleuchten. Wie verhalten wir uns, wir Menschen, wenn wir in Konflikte kommen? Ich denke, Konflikte muss ich hier jetzt nicht groß erläutern. Konflikte entstehen immer dann, wenn verschiedene Sichtweisen, Meinungen, Intentionen aufeinanderstoßen. Und dann ist die spannende Frage, wie geht es mit diesen Konflikten weiter? Aber auch da will ich in die Bibel jetzt reinschauen und mal gucken, was sagt die Bibel uns dazu? Dort lesen wir im Matthäus-Evangelium, Matthäus 18, komplett 15 bis 17, aber wir wollen uns jetzt mal erst nur mit 15 beschäftigen. Wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu dieser Person hin und stelle sie unter vier Augen zur Rede. Wenn sie auf dich hört, hast du einen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Viele von uns werden den Bibeltext jetzt vielleicht lesen, mit Sicherheit nicht zum ersten Mal. Wir werden ihn alle schon mal irgendwie gehört haben. Aber man denkt dann so, boah, das soll ich machen, so soll ich mich verhalten, das kriege ich einfach nicht hin. Unmöglich. Und dabei lassen wir außer Acht, dass in der Bibel, in unserem Lebensbegleiter, wir diese Anweisungen bekommen haben. Und wenn wir diese Anweisungen bekommen haben, dann sind wir dazu auch befähigt. Dann haben wir auch die Kraft des Heiligen Geistes, um diesen Lebensweg, um in diesem Konflikt uns so zu verhalten, wie die Bibel uns das an die Hand gibt. Ganz wichtig, ihr Lieben, ist dabei unsere Motivation dazu. Ziel ist es, den anderen zu gewinnen, den anderen zurückzugewinnen, wie die Formulierung war, mit Sicherheit ohne sich selber zu verlieren. Das heißt, ich muss mich dabei komplett vollkommen aufgeben. Das ist nicht das Ziel dieser ganzen Sache. Aber wir wollen zu dem anderen eine Beziehung wieder aufbauen. Wir wollen den anderen zurückgewinnen. Es geht nicht darum, schadensfroh zu beweisen, wer jetzt Recht hatte oder wer jetzt Unrecht hatte. Siehste, habe ich doch gleich gesagt, meine Sichtweise war die richtige. Du bist falsch gewesen. Nein, es geht darum, den Bruder oder die Schwester wieder zurückzugewinnen oder den Ehepartner wieder zu gewinnen und eine belastete oder zerbrochene Beziehung wiederherzustellen. Jesus sagt an dieser Stelle nicht, wenn dein Bruder oder deine Schwester gegen dich gesündigt hat, dann trenne dich von ihm, rede kein Wort mehr mit ihm, schmeiß den Kopf in den Nacken rein, sei stolz, sei hochnäsig und ignoriere ihn einfach. Wie wir das immer wieder in unserem Leben feststellen dürfen. Das sind dann so die Phasen, wo man in der Gemeinde dann auch manchmal sieht, sobald der eine oder der andere durch die Tür reinkommt, guckt der jeweils andere immer in die andere Richtung, geht ganz woanders hin. Egal, ob er dahin wollte oder nicht. Aber den will ich jetzt nicht in die Augen sehen hier in der Gemeinde, wenn er reinkommt. Nein, Jesus sagt, die geschädigte Partei, die soll den ersten Schritt tun, weil sie eben zu diesem Handeln die Kraft und die Liebe des Heiligen Geistes bekommen hat, der in sie ausgeschickt wurde. Die menschliche Natur sagt uns, und ich glaube, das können wir alle so wirklich nachvollziehen, nee, der hat mir Unrecht getan, der hat mich beleidigt, der hat mich geschnitten und ich rühre keinen Finger. Aber nein, Jesus sagt, du sollst deinen Finger rühren. Und es ist immer die geistlichere Person in einer Beziehung, in einer Bekanntschaft, die den ersten Schritt gehen soll, weil wir das Rüstzeug dafür haben. Ich will das nochmal wiederholen. Es sollte immer die geistlichere Person sein, die den ersten Schritt geht, weil sie dadurch befähigt und wir das Rüstzeug dafür haben. Wie sieht es in der Praxis aus? Oftmals ist es genau andersrum. In unserem verletzten Stolz, in unserem Ärger, in unserem Zorn vielleicht über diesen Konflikt, den man ja auch loswerden will. Wir sind ja Menschen, die sich mitteilen wollen. Gehen wir zu anderen Personen und erzählen denen mal erst, was der oder das getan hat. Und schnell haben viele vielleicht eine schlechte Meinung zu der Person, zu der oder zu der Person dabei. Und so wird im Grunde genommen dieser Konflikt oder dieser Bruch nur noch viel größer, weil andere Menschen auch dort noch hineingezogen werden. Und es wird immer schwieriger, diese Beziehung herzustellen. Es ist mal eine Untersuchung gemacht worden zum Kommunikationsverhalten von Menschen. Und zwar sind eine repräsentative Mehrheit von Menschen gefragt worden, wenn sie negative Erlebnisse hatten, wie vielen Menschen sie dieses negative Erlebnis weitersagen würden. Das heißt, mit wie vielen Menschen erzählen wir im Durchschnitt, wenn wir was Negatives erlebt haben? Was denkt ihr? Sag, ruft mal einfach Zahlen rein. 4, 5. Noch mehr? Ich habe eigentlich die richtige Zahl schon gerade gehört. Irgendeiner hatte gesagt 10. 10, genau. 10. Also 10, wenn wir was Negatives erlebt haben, sei es nur in der Gemeinde, sei es nur irgendwo im Verein, in irgendeiner Beziehung oder vielleicht auch im Internet oder wenn wir was gekauft haben, mindestens 10 Personen erzählen wir das Negative weiter. Und was Positives, was schätzt ihr da? Sag einfach. Ist richtig. Viel zu schnell. 3. Genau, nur 3 Personen. Wunderbar, gut. Also, negative Sachen erzählen wir 10 Personen weiter und positive Dinge erzählen wir 3 Personen dann weiter. Ja? Und diese Untersuchung, die ist schon so alt während meiner Studienzeit. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie das heute in Zeiten vom Internet und WhatsApp ist. Da haben wir 10 Chatgruppen, in die man das dann da reinstellt. Das heißt, wir reden nicht von 10 Personen, sondern wir reden von 100 oder vielleicht dann manchmal von 500, denen wir dieses Negative weitererzählen. Sicherlich werden jetzt einige denken, der da vorne hat gut reden. Wie wir uns denn verhalten wollen. Was mache ich denn, wenn der andere sich diesem Vier-Augen-Gespräch entziehen will, wenn er gar nicht dazu bereit ist, wenn er sich weigert, überhaupt nicht zuzuhören? Gehen wir ein Vers weiter. Will sie, die Person, davon nichts wissen, dann nimm einen oder zwei andere mit, denn durch die Aussage von 2 oder 3 Zeugen soll jede Sache entschieden werden. Also wenn Schritt 1 nicht funktioniert, dass du selber den ganzen Heiligen Geist zusammennimmst, der in dir drin ist, deinen Mut und deinen Stolz überwindest und dein Ego und zu dem anderen hingehst und er lässt dich trotzdem zunächst mal abblitzen, dann bist du nicht aus dem Schneider raus, dann hat sich die Sache nicht für dich erledigt. Dann sollst du nicht sagen, okay, ich habe es probiert, Schwamm drüber, Blues, dann bleibt das eben in Ärger. Nein, sondern dann sollst du den nächsten Schritt gehen. Probieren, 1 oder 2 andere mitzunehmen und nochmal probieren, diesen Konflikt und diesen Streit beizulegen, weil es dann Ziel sein sollte, den anderen zurückzugewinnen, die Beziehung zu heilen, nicht unser Ego oder unseren Stolz zu befriedigen. Und diese 1 oder 2, das kann ein Zeuge sein, der vielleicht etwas mitbekommen hat, der was gehört hat. Oftmals entstehen Konflikte ja auch, weil wir das Verhalten vom anderen falsch interpretieren, weil wir nur eine Sequenz von dem gehört haben, was der gesagt hat. Weil wir vielleicht nur ein Stück gesehen haben, von dem, wie er sich denn verhalten hat. Und vielleicht gibt es ja dann auch Zeugen, die eben alles gehört und gesehen haben, die die Ursache des Konfliktes nennen. Dieser 1 oder 2 kann aber auch jemand sein, den beide Parteien kennen und von dem sie wissen, dass er für eine neutrale und objektive Sichtweise bekannt ist. Man sagt, in der Wirtschaft spricht man dann von einem Vermittler. Aber diese Funktion als solches, die kann es auch immer wieder in unserem Leben geben. Man geht zu einem Bruder, zu einer Schwester hin, der beide kennt und von dem man dann eigentlich weiß, der steht dafür, dass er in Ruhe und mit Geist geleitet die Situation probiert zu analysieren und zu einem guten Ende zu bringen. Aber was ist, wenn auch Schritt 2 nicht von Erfolg gekrönt ist, wenn der andere sich immer noch weigert, obwohl es einen Zeugen, jemanden dabei gibt, der probiert zu vermitteln? Vers 17. Wenn dein Bruder oder deine Schwester auch dann nicht hören will, dann bring den Fall vor die Gemeinde. Nimmt die betreffende Person selbst das Urteil der Gemeinde nicht an, dann behandle sie wie einen Gottlosen oder Betrüger. Bring den Fall vor die Gemeinde oder sag's der Gemeinde. Damit ist nicht gemeint, dass man sich an einem Sonntag hier auf die Kanzel stellt und dann mal sagt, alle mal zuhören, Rudi Rastlos, der hat sich von Fritz Friedlich den Rasenmäher geliehen, hat ihn kaputt gemacht und will jetzt die Reparatur nicht bezahlen. Das ist ja wohl eine Frechheit. So können wir das nicht stehen lassen. Das ist damit nicht gemeint. Es ist auch nicht damit gemeint, diesen Sachverhalt vielleicht in den Gemeindebrief reinzubringen, in der Rubrik dann noch Kurioses aus der Gemeinde vielleicht. Nein, nein. Auch das ist nicht damit gemeint. Und es ist auch nicht gemeint, durch vielleicht unpassende Bemerkungen einen von den beiden Betroffenen vor anderen in der Gemeinde bloßzustellen. Vielmehr ist damit gemeint, dass die Sache vor die Mitglieder der Gemeindeleitung gebracht werden soll. Wenn man in diesem Stadium dann wirklich ist und es einen gemeindlichen Hintergrund hat, dann soll man zur Gemeindeleitung gehen, zu den Ältesten und dort Rat suchen und gucken, ob die Sache nicht vielleicht in Frieden und Eintracht wiederherstellen können. Jesus sagt weiter, aber wenn er sich weigert, auch auf die Gemeinde zu hören, so sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Andere Übersetzungen sagen, behandle ihn so, wie du jemanden behandeln würdest, der Gott nicht kennt. Und manche denken jetzt, na endlich, habe ich doch von vornherein gesagt. Hätte ich die ganze Sache doch einfach liegen gelassen, hätte überhaupt nichts daran gemacht. Nein, auch das ist nicht damit gemeint. Denn ihr Lieben, wie sollen wir mit Menschen umgehen, die Gott nicht kennen, die seine Liebe nicht kennen, seine Vergebungsbereitschaft, seine Güte, seine Nachsicht nicht kennen? All das sollen wir diesen Menschen nahe bringen. Und so soll es dann auch in diesem Sachverhalt sein, nicht ausblenden, nicht ihn völlig ignorieren, sondern nach wie vor noch probieren, dass wir ihn freundlich und liebevoll begegnen. Ihr kennt die Geschichte mit dem Kohlensammeln auf dem Haupt des anderen und genau so ist es. Und irgendwann wird es so sein, wird auch er sein Verhalten ändern. Ich finde, der Psalm 17, der ist natürlich das Ultima Ratio sozusagen in diesem Drei-Stufen-System, aber ich kann aus meiner doch schon einige Jahre umfassenden wirklich Erfahrung sagen, die überwiegende Mehrheit der Fälle hat sich nach dem Schritt 1 erledigt. Wenn der Geistlichere, wenn der eine auf den anderen zugeht, sowohl in der Ehe, sowohl am Arbeitsplatz und auch erst recht in der Gemeinde. Vielfach habe ich erlebt, wenn der eine auf den anderen zugeht und sagt, du, das hat mich total verletzt, was du gesagt hast, dass der andere dann sagt, du, das tut mir leid. Hätten wir überhaupt nicht, so wie Michael jetzt vorhin in seinem Beispiel da auch, dass der Heilige Geist nicht nur in uns, in dem Geistlicheren wirkt und uns dazu befähigt, diesen ersten Schritt zu gehen, sondern der Heilige Geist arbeitet auch in dem anderen. Und da bin ich wieder dabei, was trauen wir Gott, was trauen wir dem Heiligen Geist zu? Der arbeitet auch in dem anderen. Und ich habe mehrfach schon erlebt, dass Brüder und Schwestern sich anschließend weinend in den Armen gelegen haben. Das hört sich jetzt echt pathetisch an, aber ich habe es wirklich erlebt, auch als Betroffener bei solchen Sachen. Und wir haben nachher zusammen gebetet und konnten so einander wiedergewinnen. Das ist das Ziel dabei. Denn Unbarmherzigkeit und Konflikte bringen uns überhaupt nicht weiter. Kommen wir zum zweiten Beispiel und das passt eigentlich wunderbar da nahtlos dran. Auf der einen Seite haben wir Konflikte, die wir jetzt gerade besprochen haben. Wie sollen wir uns verhalten in den Konflikten dann? Selbst wenn der Konflikt dann sich dem Ende zuneigt, dann geht es dabei bei dem Verhalten, wenn es um Vergebung geht. Konflikt, Konflikt beigelegt, Vergebung. Weil ein beigelegter Konflikt bedeutet oftmals leider immer noch nicht, dass Vergebung auch stattgefunden hat dabei. Vergebung ist ein Riesenthema und ich habe mal einen Vers dazu rausgesucht. Die Überschrift wieder, die Kraft des Heiligen Geistes zur Vergebung. Also nicht aus uns, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Dort lesen wir im Kolosser 3, Vers 13, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Ich wiederhole nochmal den letzten Halbsatz, dass ihr auch anderen vergeben müsst. Das ist also keine Sache, die in die Beliebigkeit reingestellt wird, sondern Gott, der uns diese Lebensanweisung hier gegeben hat, der gesagt hat, wenn ihr hiernach verfahrt, dann gebe ich euch ein Leben in Fülle. Nicht in Sorgen, in Nöten, in Ängsten, in Zorn und Ärger, sondern ihr sollt gut durch euer Leben kommen. Der hat gesagt, Ihr müsst. Und deshalb, wie wir es gelesen haben, weil uns immer bewusst sein sollte, auch uns ist vergeben worden. Auch dazu beinhaltet die Bibel ein wunderbares Gleichnis, eine wunderbare Geschichte. Die meisten kennen das Gleichnis von unbarmherzigen Schuldner. Ich habe uns das an dieser Stelle mal mitgebracht. Ich denke, es ist schwer zu lesen. Ich lese es dann trotzdem noch mal vor. Wichtig ist mir dabei dieses Wort Verwalter. Ich bin hin und her gewesen. Es gibt in den verschiedenen Übersetzungen immer unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Die neueren, was heißt neueren, das ist jetzt Hoffnung für alle von 1984, die sprechen von Verwalter, Schuldner, Arbeiter und die älteren sprechen von Knecht. Es geht im Grunde genommen um den Menschen, der in der Nachfolge dort steht. Also, ich lese vor. Denn mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte die Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau und seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil des Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an: Herr, hab doch etwas Geduld, ich will ja bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und schrie: Bezahl jetzt sofort deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte: Hab noch etwas Geduld, ich will ja bezahlen. Aber der Verwalter wollte davon nichts wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte: Was bist du doch für ein boshafter Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du dann nicht auch mit deinem anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Und zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Und dann sagte Jesus: Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von Herzen vergibt. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von Herzen vergibt. Hier wird nochmal ganz deutlich, ihr Lieben, dass Vergebung nicht in unser Ermessen und in unsere Beliebigkeit gestellt ist. Es ist ein Gebot, es ist eine Pflicht. Und ich denke, Gott weiß es am besten, warum er uns dieses Gebot gegeben hat. Und ich weiß auch ganz genau, wie schwer wir uns damit tun mit Vergebung. Wie schnell wir Vergebung vielleicht aussprechen, aber in unserem Herzen, im Inneren, keine Vergebung wirklich praktiziert wird. Keine Vergebung Raum gegriffen hat. Vielleicht fragen sich jetzt auch einige: Okay, Vergebung, aber das kann doch wohl nicht sein, egal was mir passiert ist, egal was der andere gemacht hat, egal wie groß meine Verletzungen oder wie tief meine Wunden sind. Doch, ihr Lieben, egal wie tief deine Verletzungen sind, egal wie tief deine Wunden sind, ganz gleich, Vergebung ist das, was wir dort aussprechen sollten. Und das sollen wir deshalb machen, ich wiederhole das immer wieder so gebetsmühlenartig, nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus. Wir sollen dafür beten, dass wir ein Herz bekommen, dem es möglich ist, Vergebung auszusprechen für die Dinge, die uns widerfahren sind. Denn das ist so elementar wichtig für unser Leben eben auch. Und ich glaube, das haben die meisten von uns auch schon irgendwie mal erlebt. Wenn keine Vergebung ausgesprochen wird, verfolgt uns der Sachverhalt nach wie vor noch. Irgendwie ist es uns gelungen, ob es durch dieses Verhalten, was wir jetzt hatten, bei Konflikten oder durch Aussitzen oder andere Neutralisationstechniken, die wir Menschen ja immer wunderbar beherrschen, sag mal, das Gras wieder einigermaßen grün wachsen zu lassen. Aber unter der Grasnarbe und in unserem Herzen, in unserer Seele drin, da gärt es nach wie vor. Und ich vergleiche das immer so wie mit einem Spinnennetz. Auch wenn wir sozusagen aus dem direkten Kontakt der Spinne, die im Zentrum dieses Netzes ist, weggekommen sind und uns mehr an den Rand bewegt haben, erreichen uns die Fäden des Spinnennetzes trotzdem immer wieder. Die lassen uns einfach nicht los, solange wie keine Vergebung ausgesprochen wird. Und das belastet unser Leben, das belastet eure Lebensfreude, das belastet den Umgang mit anderen. Und das soll nicht sein und das will unser Herr in keinem Falle. Und aus diesem Grunde ist Vergebung auszusprechen. Nicht als Option, sondern als Anweisung. Ich habe nochmal Corrie ten Boom mitgebracht. Ich denke, gerade den etwas Älteren ist das ein sehr geläufiger Name. Corrie ten Boom war eine Niederländerin von 1892, also kurz vor der Jahrhundertwende, bis 1983 hat sie gelebt, die mit ihrer ganzen Familie, eine Niederländerin, die mit ihrer ganzen Familie, Eltern und Geschwistern die Gräuel der Nazizeit durchleben musste. Und sie war, wie gesagt, mit Vater, Mutter und Schwester im KZ gewesen und sie hat als einzige aus der Familie diese Zeit überlebt. Und sie musste mit ansehen, wie ihre ganze Familie langsam, aber elendig nacheinander ausgemerzt wurde, wie alle ermordet wurden, wie alle gestorben sind. Und sie fühlte einen schrecklichen Hass auf die KZ-Wärter, auf die, die ihr das von ihrem Lieben angetan haben in ihrem Herzen. Und sie sagte nachher, als sie darüber sprach, und sie ist viele Jahre durch die Länder gereist und hat über ihre Erfahrungen auch gesprochen, ich musste immer an Römer 5 denken, wo Gott sagt, dass durch den Heiligen Geist seine Liebe in uns ausgegossen ist. Aber erst als ich mich selber bewusst für die Liebe entschieden habe und dafür gebetet habe, dass diese Liebe stärker in meinem Leben ist als der Hass, den ich empfinde, erst dann verschwanden diese Hassgefühle und ich konnte vergeben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg eröffnete sie in Holland ein Heim für andere Opfer der Nazi-Gewalt. Und hier sagte sie Jahre später auch etwas sehr Interessantes darüber. Diejenigen Heimbewohner, die ihren Peinigern vergeben konnten, waren fähig, wieder in die Welt zurückzukehren und sich ein neues Leben aufzubauen. Aber diejenigen, die an ihrem Hass und ihrer Verbitterung festgehalten haben, blieben invalide und haben das Heim nie verlassen. Ihr Lieben, unser Herr will nicht, dass wir dieses Heim nie verlassen, dass wir nie aus diesem Spinnennetz rauskommen, sondern er will, dass wir Dinge, die wir erlebt haben und die dann vielleicht auch belastend gewesen ist, ja, bereinigen können und dass wir Vergebung aussprechen können. Er will, dass wir in den Konflikten, in die wir kommen, beziehungsorientiert sind und uns beziehungsorientiert, langsam beziehungsorientiert verhalten. Und weil er weiß, dass wir Menschen immer wieder Fehler machen und immer wieder in Konflikte kommen. Jetzt muss ich mir einen Schluck trinken. Aber er will eben nicht, dass wir in Hass und Streit unversöhnt leben. Und da ist es auch ganz gleich egal, was wir am Sonntag in der Kirche beten, was wir hören, worüber wir uns unterhalten oder singen. Wenn wir das nicht leben, wenn wir das nicht mitnehmen in unsere Woche, wenn wir dafür beten und unser Verhalten entsprechend auch anpassen, wird das nichts werden. Und damit wir das auch hinkriegen, als Verletzter auf den anderen zuzugehen bei Konflikten und vergeben anstatt verdammen, hat er die Kraft des Heiligen Geistes in unser Herz ausgegossen. Und mit dieser unbegrenzten und unerschöpflichen Kraft ist es uns möglich, wirklich jede Situation des Lebens zu bestehen. Damit, wenn wir einmal vor ihm stehen, er zu uns sagt, gut gemacht, mein Knecht, meine Magd, komm herein in mein Himmelreich. Das ist unser Ziel. Amen.